Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute gibt es eine Premiere. Deutschlandfunk, der Tag, ganz und gar grün gefärbt. Das liegt zum einen an Entwicklungsminister Gerd Müller. Der CSU-Politiker hat den Startschuss für den grünen Knopf gegeben. Das erste staatliche Siegel zeichnet nachhaltige Kleidung und auch Textilien aus. Daran soll ab heute jeder sofort erkennen und sich auch darauf verlassen können, dass eine Hose oder ein Hemd, dass Bettwäsche oder Gardinen nachhaltig und fair hergestellt wurden. Nach ganz bestimmten ökologischen und sozialen Standards. Gute Sache, loben viele, aber natürlich gibt es auch Kritiker. Und mit einem spreche ich. Mike Pflaum arbeitet für die Kampagne Saubere Kleidung. Grün ist diese Ausgabe außerdem, weil bei den Grünen zur allgemeinen Überraschung Cem Özdemir ein Comeback in die erste Reihe der Politik plant. Der frühere Parteichef will an die Spitze der Fraktion im Bundestag. Welche Wellen diese Kandidatur in der Partei schlägt, erklärt meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern. Und ich bin Jasper Barenberg. Hungerlöhne und Kinderarbeit, zum Himmel schreiende Arbeitsbedingungen, Diskriminierung und Missbrauch, giftige und gefährliche Chemikalien, Luftverschmutzung. Wer all das und noch einiges mehr ausschließen will beim Kauf von Kleidung oder von Textilien, der bekommt dafür mit dem grünen Knopf ab heute so etwas wie eine staatliche Garantie. Das jedenfalls verspricht Entwicklungsminister Gerd Müller, und der CSU-Politiker ging in der Pressekonferenz heute Vormittag in Berlin auch gleich selbst mit gutem Beispiel voran.
Ich habe einen Boss-Anzug mir gekauft, weil sie sich durchgerungen haben, mitzumachen. Ich habe natürlich auch eine VD-Outdoor-Hose und trage Unterwäsche von Trigema. Also was ich tun kann, mache ich.
Von Menschlichkeit sprach Gerd Müller heute in Berlin auch und von Gerechtigkeit. Aber leistet dieser grüne Knopf, was der Minister da verspricht? Große Zweifel hat da die Kampagne Saubere Kleidung, ein Netzwerk, das sich dafür einsetzt, die Lebens- und auch die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Textilindustrie weltweit zu verbessern. Im Gespräch mit Mike Pflaum von der Kampagne wurde dann auch klar, die Grundidee ist allerdings richtig und die findet er auch dringend nötig.
Zum einen, weil es zurzeit extrem viele Siegel und Labels gibt, die vorgeben, dass die Kleidung, auf der sie sind, aus einer guten Produktion stammen, also arbeitsrechtlich, aber auch ökologisch. Das heißt, da herrscht eigentlich ein Label-Dschungel, ein Wirrwarr. Und da wäre es eigentlich eine staatliche Aufgabe, hier für Klarheit zu schaffen. Und dafür wäre dann der grüne Knopf eigentlich gut geeignet.
Also da reden wir über Siegel wie Blauer Engel, Fairtrade, Textil habe ich heute gelernt und ich habe gelernt, GOTS ist ein wichtiges Siegel in diesem Zusammenhang. Aber das ist so unübersichtlich, dass es da schon die Staatlichkeit bräuchte, um zu sagen, das ist wirklich alles umfassend und richtig und gut.
Genau. Und es gibt eben in diesem Siegeldschungel ganz viele, und ich würde sagen, das ist die Mehrheit, die ihr Siegel nur auf den Markt gebracht haben, um etwas zu verkaufen, aber überhaupt nicht, um Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also das ist letztendlich, was man mit Greenwashing bezeichnet. Und das verwirrt dann eher und sind eher so Nebelkerzen als irgendwas Erhellendes.
Aber das sind doch nicht nur, wenn ich das richtig weiß, korrigieren Sie mich gerne, das sind nicht nur Siegel, die die Industrie selber, die Unternehmen selber gemacht haben und verantworten, sondern das sind auch von Nichtregierungsorganisationen zertifizierte Produkte oder Siegel, oder?
Genau, da gibt es alles. Es gibt welche von Nichtregierungsorganisationen. Da ist dann das Interesse meist positiv, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschal. Und von der Industrie, da gibt es eben beides. Aber da sind die meisten dann eigentlich mehr aus dem Bereich PR, also Werbung, denn ernstzunehmender Umgang mit Arbeitsrechten und vernünftigen Kontrollen.
Können Sie das an einem Beispiel vielleicht dingfest machen?
Ja, zum Beispiel GOTS, der Global Organic Textile Standard. Der ist im Bereich Ökologie anspruchsvoll und ich glaube auch glaubwürdig. GOTS nimmt aber gleich die Arbeitsrechte auch mit und das ist für uns ungenügend. Also die Kontrollen, die über GOTS durchgeführt werden, selbst die Standards, die sind hier nicht ausreichend. Und ja, das vermischt sich dann plötzlich. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite mangelhaft. Und ja, ich glaube, für den normalen Kunden, für die normale Kundin ist sowas überhaupt nicht mehr durchschaubar.
Und deswegen ist es bei den Bereichen Kleidung und Textilien, wie in vielen anderen Bereichen ja auch, offenbar nötig, dass es mehr Klarheit, mehr Übersicht gibt. Also sind wir da beim grünen Knopf, den Sie aber vorwiegend kritisieren heute nach dem Startschuss, den der Minister heute gegeben hat. Was sind da Ihre wichtigsten Einwände?
Ein wichtiger Einwand ist, dass der grüne Knopf nicht fordert, dass Löhne gezahlt werden, die grundbedürfnisbefriedigend sind. Das ist ein offenes Geheimnis oder sogar noch viel weniger. Es ist in ganz vielen Studien nachgewiesen, dass die Löhne, die weltweit in der Bekleidungsindustrie bezahlt werden, nicht ausreichen, um den Grundbedarf einer Familie abzudecken. Sie brauchen oft 2, 3, 4 dieser Löhne, dass das möglich ist. Das heißt, wir sprechen hier von Grundbedürfnislöhnen. Demgegenüber stehen Mindestlöhne, die werden von Regierungen festgelegt, um ausländische Investoren anzulocken. Da wird gar nicht geguckt, was bräuchte denn eine Familie für den Grundbedarf. Und der grüne Knopf, obwohl er sagt, dass er für soziale Fertigung steht, der sagt, er fordert nur, dass Mindestlöhne gezahlt werden. Das heißt, auf dem Produkt, wo der grüne Knopf ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Näherin in bitterer Armut lebt, weil sie sich von ihrem Lohn das Nötigste nicht kaufen kann.
Ich habe den Unterschied, den Sie da gemacht haben, sehr gut verstanden und ich finde das auch sehr plausibel, was Sie sagen. Ich frage mich nur und frage Sie deshalb, kann es Aufgabe einer staatlichen Behörde, einer Bundesregierung sein, eines Ministeriums, dass wir über ein solches Siegel dafür sorgen, dass die Löhne in den betroffenen Staaten sich derart verändern und dass die Unterschiede, die es zwischen Äthiopien und Indien geben mag oder Bangladesch, dass die ausgeglichen werden über dieses Siegel? Ist das eine realistische, eine pragmatische Vorstellung?
Also, dass die Unterschiede zwischen Äthiopien und Indien ausgeglichen werden, das fordern wir nicht. Jedes Land hat seine eigene Kaufkraft. Aber egal, ob Kleidung in Äthiopien, in Indien oder in Deutschland oder Rumänien hergestellt wird, es muss, wenn jemand Vollzeit in dieser Fabrik arbeitet, ausreichen, damit das Nötigste bezahlt werden kann. Und da sehe ich sehr wohl eine Aufgabe, gerade für eine staatliche Stelle. Und, das kommt ja noch hinzu, der grüne Knopf sagt, zum Beispiel auf der Einladung heute zur Präsentation im BMZ in Berlin, wer sozial und ökologisch produzierte Mode kaufen möchte, kann künftig auf den grünen Knopf achten. Also der grüne Knopf sagt ja, dass das sozial produzierte Mode ist, aber es ist nicht sozial, wenn das Nötigste im Haushalt fehlt, wenn die Kinder vielleicht nicht in die Schule gehen können, weil sie mitarbeiten müssen.
Das ist also ein großer Kritikpunkt, den Sie haben, was das Lohnniveau angeht und die Versprechen, die man damit macht oder die Kontrollen, die man da in Anschlag bringt. Was gibt es noch aus Ihrer Sicht vor allem auszusetzen?
Ein zweiter Punkt ist, dass Produkte, die in der EU hergestellt werden, dass das nicht gesondert kontrolliert werden muss. Also da gibt es so eine Art Blankoscheck für EU-Produktion. Und auch das widerspricht unseren Erfahrungen. Wir haben so viele Studien schon teilweise mit herausgegeben, teilweise gesehen, zu Rumänien, zu Bulgarien. Da kommt es so häufig zu Arbeitsrechtsverletzungen. Das muss kontrolliert werden und das sieht der grüne Knopf auch nicht vor.
Man könnte ja dagegen halten, dass die EU da in erster Linie in der Pflicht ist, die eigenen Standards, die eigentlich überall in der Europäischen Gemeinschaft, in der Europäischen Union gelten sollen, dass die auch in Rumänien, dass die auch in Bulgarien eingehalten werden.
Ja, das ist sicherlich dann auch eine Aufgabe auf EU-Level. Aber ich gucke mir jetzt heute mal an, was dieses Meta-Siegel, das heute an den Start gegangen ist, verspricht und was kann es halten? Und hier sehe ich eine große Diskrepanz.
Was bekommen wir denn jetzt, Stand heute sozusagen, es gibt ja erstmal so eine Art Testphase, was bekommen wir heute mit diesem Siegel und was bekommen wir nicht?
Sie bekommen auf der positiven Seite, dass zum ersten Mal von staatlicher Seite in Deutschland menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in den Blick genommen werden. Das ist gut, das ist ein Fortschritt. Also wie verhält sich Kick, wie verhält sich Tchibo, wenn sie Aufträge für Kleidungsproduktion vergeben? Das ist wichtig, da haben wir jetzt wirklich einen Fortschritt. Was sie nicht bekommen, ist, glaube ich, dieser ganze Bereich Arbeitsrechte, den der grüne Knopf vorgibt. Da sind die Kontrollen zu schwach, da sind die Standards ganz oft nicht hoch genug. Und die große Gefahr ist, dass der grüne Knopf sogar dazu beiträgt, dass die höheren Standards, die es zum Glück mittlerweile gibt, dass die nach unten korrigiert werden, weil die Industrie sagt, ach, ich bekomme den grünen Knopf ja viel billiger als zum Beispiel jetzt die Bewertung einer Fair Wear Foundation, die einen sehr hohen Standard hat. Da gehe ich rüber zum grünen Knopf und die Kundin wird es gar nicht merken. Also das wäre Worst Case, wenn das eintritt.
Zurück nochmal zu dem, was Sie als Fortschritt bezeichnet haben. Das verstehe ich richtig. Zum ersten Mal werden nicht nur die Produkte zertifiziert und kontrolliert, sondern eben auch die Unternehmen, wie die insgesamt mit solchen Themen umgehen, wo es um Arbeitsbedingungen, um Menschenrechte, um Missbrauch und solche Dinge geht, richtig?
Genau, genau so ist es. Also nicht nur, was Sie gesagt haben, wie ist das Produkt in der Fabrik hergestellt, sondern wie geht der Auftraggeber, Kick, Adidas, Chibo und so weiter, wie gehen die denn mit Risiken um für die Arbeitsrechte, was unter diesem Begriff menschenrechtliche Sorgfaltspflichten läuft? Das ist das erste Mal dabei. Wie werden die adressiert? Wie wird versucht, das zu vermeiden? Wie wird das transparent dargestellt? Und da ist der grüne Knopf recht ausführlich in der Satzung, was ein Unternehmen hier zu tun hat. Ich schließe aber auch gleich an, die Kontrolle darüber hat nicht der Staat, sondern er vergibt Kontrollaufträge oder er akkreditiert Privatunternehmen, die das übernehmen sollen. Und das sehe ich auch einen Schwachpunkt.
Was wünschen Sie sich alternativ?
Eine glaubwürdige Instanz, die Multi-Stakeholder besetzt ist, also wo alle wichtigen Akteursgruppen dabei sind, auch die Gewerkschaften, auch die Nichtregierungsorganisationen, natürlich auch die Industrie und die Regierung, dass die paritätisch besetzt sind und sich Kontrollprozedere ausdenken, die dann eben von allen wahrscheinlich 4 Stakeholdergruppen akzeptiert sind. Und das hätte eine wesentlich größere Glaubwürdigkeit für uns.
So, jetzt haben wir also ein bisschen Vorzüge, Nachteile, Defizite diskutiert und darüber gesprochen. Jetzt ist ja die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das quasi ein Auftakt ist, eine Testphase und dass es dann möglicherweise oder gewiss Weiterungen gibt, Veränderungen, Verbesserungen entlang des Weges. Ist das für Sie eine akzeptable Perspektive für die Zukunft, dass das ein Anfang ist, aber noch Verbesserungen, selbstverständlich, und der Minister hat es heute ja gesagt, gerade etwa was die Löhne angeht, noch dringend geboten sind?
Es ist auf alle Fälle dringend geboten, dass noch Verbesserungen kommen. Und eigentlich wäre es für mich der normale Weg. Man setzt etwas auf, man arbeitet daran und es wird immer besser. Wo ich das große Problem sehe und die Gefahr, auch für den Minister jetzt mit seinem Projekt Grüner Knopf, dass es jetzt schon heißt, Sozialstandards werden erfüllt. Das ist nicht zu halten und ich habe größte Bedenken, dass ihm dieses Projekt deswegen auf die Füße fällt.
Zum Schluss nochmal ein ganz anderer Blick. Was kostet uns alle das? Oder anders gesagt, muss es uns alles, wird es uns alle etwas kosten müssen, wenn wir als Verbraucher, als Kunden Wert darauf legen, dass so etwas wie vernünftige Arbeitsbedingungen, vernünftiges Arbeitsrecht, Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Verbot von Kinder- oder Sklavenarbeit, wenn all das wirklich eingehalten und auch sicher kontrolliert wird?
Ich glaube, es würde uns nicht mehr kosten müssen oder kaum mehr kosten müssen, wenn wir unsere Konsumgewohnheiten umstellen. Was, glaube ich, nicht mehr so einfach möglich sein wird, das ist das Schnäppchen-T-Shirt für 1,99 oder die Jeans für 9,99. Aber wenn man einen vernünftigen Preis bezahlt, aber auch eine vernünftige Qualität erwartet, also eine gute Qualität, dass man die Hose dann auch 3, 4, 5 Jahre tragen kann. Ich glaube, in der Summe müssen wir nicht mehr Geld ausgeben, aber wir müssen weg von dieser Schnäppchenjagd, von lieber viel, aber schlechte Qualität. Und dann habe ich die positive Erwartung, dass wir letztendlich nicht mehr Geld ausgeben müssen, aber eben cleverer einkaufen.
Das dürfte einige bei den Grünen aufgeschreckt haben. Zuallererst wohl Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, die beiden an der Spitze der Bundestagsfraktion. In gut 2 Wochen werden sich beide wieder zur Wahl stellen. Bisher durften sie davon ausgehen, dass ihnen niemand die Posten streitig machen würde. Das sieht auf einmal ganz anders aus. Zur allgemeinen Überraschung gibt es jetzt 2 Herausforderer. Cem Özdemir, bis Anfang 2018 einer der beiden Parteichefs, und die Bremer Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonter. Schon ist hinter den Kulissen und bei Beobachtern von einem Machtkampf die Rede und von einem durchaus riskanten Manöver. Barbara Schmidt-Matern beobachtet in Berlin auch diese Wendung bei den Grünen. Grüß dich, Barbara.
Hallo, Jasper.
Zuallererst natürlich die Frage, war es für dich auch out of the blue eine Überraschung?
Ja, das war eine Überraschung.
Und nichts gerochen, nichts geahnt, nichts gehört.
Nein, das Spannende ist ja wirklich, das muss man immer jetzt zur Vorgeschichte dieses Scoops dazu sagen, also des Scoops, der den Grünen da gelungen ist, dass gerade erst letzte Woche in Weimar die Fraktionsklausur der Grünen Bundestagsfraktion stattgefunden hat. Ganz traditionell, das ist immer in Weimar, ein bis zweimal pro Jahr trifft man sich da, ist unter sich, tagt also hinter geschlossenen Türen, ab und zu darf die Presse dazu. Aber in diesem Jahr, so höre ich es zumindest von allen, mit denen ich bis eben vor einer halben Stunde gesprochen habe, ist da wirklich in Weimar nichts davon nach draußen gedrungen, dass da einer oder zwei ein Bewerbungsschreiben aufsetzen und jetzt ins Rennen gehen wollen gegen die amtierende Parteispitze. Und das hat auch bei dem einen oder anderen Abgeordneten, mit dem ich eben im Bundestag noch sprechen konnte, für so ein bisschen, ich will nicht sagen Unmut gesorgt, aber doch Überraschung.
Irritation, also, eine Irritation.
Das ist vielleicht, ja, so ein Stirnrunzeln. Also eine Abgeordnete sagte mir gerade, wir haben doch da tagelang zusammengesessen, wir haben über vieles diskutiert und irgendwie hätte ihr das ein komisches Gefühl bereitet, dass kein Wort zu dieser Kandidatur in Weimar gefallen sei, sondern dass man sich dann, also Kirsten Kappert-Gonter und Cem Özdemir, zwei Tage später an einem Samstagabend, also vorgestern Abend, die ersten Eilmeldungen kamen, dass da also in Weimar überhaupt nichts rausdrang.
Vielleicht sollte es ja, das könnte man ja daraus schlussfolgern, vielleicht sollte es ja tatsächlich eine Überraschung sein und ein bisschen Schwung einer Kampagne geben, die ja so auf der Welle reitet, also das ist alles gut und schön bei den Grünen und sehr gut sortiert. Die Umfragewerte sind hervorragend, wenn auch leicht sinkend. Aber wir könnten ein bisschen mehr Schwung gebrauchen. Und wie Kai aus der Kiste sagt der Cem, so jetzt will ich es nochmal wissen.
Genau, er will es nochmal wissen. Eigentlich im Nachhinein erscheint das Ganze auch völlig logisch. Er war etwas aus dem Rampenlicht rausgetreten worden, auch kann man sagen, nachdem die Jamaika-Verhandlungen gescheitert sind, nachdem der Traum von einem möglichen künftigen Außenminister Cem Özdemir in einer Jamaika-Koalition ausgeträumt war. Danach blieb eigentlich nur noch der Posten, der Chefsessel des Verkehrsausschusses im Bundestag. Und warum ist er nicht damals schon vor zwei Jahren Fraktionschef geworden, direkt nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen? Weil er damals keine Truppen hinter sich in der Fraktion versammelt hatte. Der Weg war ihm sozusagen versperrt. Er galt damals vor allem als solitär, manchen auch als überheblich. Ganz klar natürlich auch ein Vertreter des Realo-Flügels, also kein Freund der Partei Linken so unbedingt. Und all das waren Gründe, warum er direkt nach den Jamaika-Sondierungen überhaupt keine Chance sah, dann einen anderen Spitzenposten eben in der Fraktion anzunehmen, sondern erstmal freiwillig in die zweite, dritte Reihe zurückgetreten ist. Aber damit war eigentlich ebenso klar, dass er irgendwann zurückkommen würde. Nur dieser jetzige Zeitpunkt, der ist für alle überraschend, würde ich sagen.
Und also haben wir schon ein bisschen geklärt, was den Cem Özdemir da sozusagen persönlich und politisch reitet. Er ist ein starker Rhetoriker. Ich habe ihn selbst auf Parteitagen ja erlebt und dachte, boah, das war wirklich die stärkste Rede, kann ich mich erinnern.
Das stimmt.
Er ist ehrgeizig, das hast du auch beschrieben. Er wollte sich nicht abfinden, für seinen Geschmack da in der zweiten, dritten Reihe gelandet zu sein. Nun sagt man ihm ja umgekehrt auch nach, dass er doch auch eine Neigung hat zum Ego-Trip und dass er dazu neigt, alles besser wissen zu wollen. Er hat sich auch ordentlich gezofft mit seiner Co-Parteivorsitzenden.
Simone Peter damals. Noch total unvergessen.
Das ist doch eine schwere Hypothek, oder nicht?
Das ist eine schwere Hypothek. Und das hat man heute auch in den Gesprächen gemerkt, die jetzt eben vor der Fraktionssitzung der Grünen heute Nachmittag im Bundestag stattgefunden hat. Da hat sich ja Katrin Göring-Eckardt, die amtierende Fraktionsvorsitzende, vor die Presse gestellt und eine Stellungnahme abgegeben. Das ist auch völlig Usus so. Das passiert in jeder Fraktionswoche oder Sitzungswoche des Bundestages. Aber heute kamen eben diese Fragen dazu. Haben Sie mit dieser Kandidatur gerechnet? Waren Sie davon überrascht? Und natürlich.
Lass mich raten. Gute demokratische Gepflogenheit ist nie schlecht, wenn es eine Auswahl, oder was hat sie gesagt?
Genau das. Also das ist jetzt ein fraktionsinterner, ein parteiinterner Wettbewerb, den wir da haben. Sie hat schon auch eingeräumt, dass sie überrascht worden ist natürlich von diesem Schachzug, aber eigentlich hätte man vielleicht erwarten können, Katrin Göring-Eckardt wäre jetzt nervöser angesichts des Herausforderers oder der beiden Herausforderer, die da jetzt kommen. Aber sie war eigentlich ganz gefasst. Nun ist sie sowieso eher der Politiker-Typus, der keine Jubelsprünge nach draußen macht sozusagen, sondern immer eher ruhiger und gefasst wirkt.
Kontrolliert auch.
Kontrolliert auch, genau. Aber ich könnte mir vorstellen, was vielleicht in Ihrem Hinterkopf so ein bisschen auch als Gedanke ist, dass sie eben weiß um die Tatsache, dass Özdemir seine Partei polarisiert. Dass die einen ihn eben klasse finden, die anderen aber mit ihm nicht allzu viel anfangen können, weil sie eben, du hast es auch selber schon gesagt, weil sie ihm eben immer wieder vorwerfen, er würde zuallererst an sich selbst und seine Karriere denken. Und dann stellt sich natürlich die Frage, das ist ja jetzt eine Kampfkandidatur, die Kirsten Kappert-Gonter und Cem Özdemir da in die Wege leiten. Wenn die beiden nun verlieren oder wenn nur Özdemir verliert, dann ist natürlich ein großes Fragezeichen hinter einer weiteren Karriere in der Fraktion oder in künftigen möglichen Regierungskoalitionen, wenn die Grünen mal wieder an einer Regierung beteiligt wären. Bisher hätte man sagen können, er hält sich als Vorsitzender des Verkehrsausschusses weiterhin im Hintergrund. Sollte er jetzt die Kandidatur um den Fraktionsvorsitz verlieren, wäre er natürlich beschädigt, auch für die Zukunft.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Kirsten Kappert-Gonter gesprochen. Ist ja vielleicht auch Teil des Phänomens und des Scoops, von dem du gesprochen hast. Weil bei mir stehen hier auf dem Zettel zu Kirsten Kappert-Gonter 3 Fragezeichen. Was ist diese Frau? Niemand hat von dieser Frau gehört. Das ist vielleicht ein bisschen unfair ihr gegenüber. Sie ist eine Bundestagsabgeordnete, zählt zur Partei Linke, aber viel hört man nicht von ihr bisher,
Nein.
oder?
Also ich würde auch, ohne ihr da was Schlechtes zu wollen, sagen, sie gehört zu denen, die man klassisch erstmal als Hinterbänkler bezeichnen würde. Sicherlich eine ausgewiesene Fachpolitikerin für die Gesundheits- und auch Drogenpolitik. Sie ist zum Beispiel ganz klar, plädiert sie als linke Grüne für eine Freigabe von Cannabis. Das tut Cem Özdemir aber übrigens auch. Da treffen die beiden sich also durchaus. Man erinnere sich an die Cannabispflanze, die Cem Özdemir einst auf seinem Balkon hatte. Also da gibt es eine gemeinsame Brücke. Aber, und auch da sind es weibliche Abgeordnete in der Bundestagsfraktion, die sagen, irgendwie ist da eine gewisse Unwucht, so war das Wort, in dieser Doppelkandidatur. Also der prominente, aus den Talkshows bekannte Cem Özdemir, den sogar viele Wähler und Bürgerinnen und Bürger jenseits der grünen Anhängerschaft kennen. Und auf der anderen Seite diese Frau mit dem Doppelnamen, die bisher eigentlich über Fachkreise, über gesundheitspolitische Fachkreise hinaus weitgehend unbekannt ist.
Und das Olaf-Scholz-Phänomen scheint mir bei der SPD.
Ja, auch die SPD wurde eben erwähnt. Also da war auch so ein bisschen Grollen bei den Grünen zu hören. Also sie seien doch eigentlich diejenigen, die die Doppelspitze erfunden hätten, dann hätte die SPD das jetzt abgekupfert und jetzt würde man sich bei den Grünen wundern, wenn sie selbst die Grünen einfach nur bei ihrem alten Prinzip von Doppelspitzen bleiben. Also irgendwie ist die ganze Fraktion so ein bisschen überrumpelt und reibt sich verwundert die Augen.
Aber wenn das so ist, Barbara, wenn da Stirnrunzeln ist und von der Unwucht die Rede ist und so weiter, kann man dann jetzt schon sagen, 2 Wochen bevor es passiert, also die Chancen sind bestenfalls minimal?
Nein, ich finde, dass man das nicht sagen kann. Ich finde das zum jetzigen Zeitpunkt offen, das Rennen, und auch spannend, weil ich glaube, dass sich erst in den kommenden 2 Wochen die Lager erst aufstellen werden. Also natürlich sind beide Flügel vorhanden. Es wird auch heute Abend werden beide Flügel, der Realo-Flügel und der Partei-Linke-Flügel der Fraktion, zu getrennten Treffen zusammenkommen. Da wird man sicherlich auch erstmal weiter beraten, wie welche Seite sich jetzt aufstellt. Und es ist ja übrigens, wieder der Vergleich zur SPD, überhaupt nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Kandidaten jetzt den Finger heben und sagen, wir treten auch an gegen Katrin und Anton Hofreiter. Also da kann man möglicherweise, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass weitere Fraktionsmitglieder noch antreten. Vielleicht auch möglicherweise andere Frauen vom parteilinken Flügel, gerade weil Kirsten Kappert-Gonter eben als relativ unbekannt gilt. Aber zum Beispiel jemand wie Agnieszka Brugger, eine verteidigungs- und sicherheitspolitische Expertin im Bundestag, gehört auch zum parteilinken Flügel. Katharina Dröge, Wirtschaftswissenschaftlerin aus Köln, deren Name wird auch genannt. Katja Dörner gehört ebenfalls zum parteilinken Flügel, will jetzt aber OB-Kandidatin in Bonn werden, scheidet also eher aus. Aber da sind noch jede Menge Namen im Spiel.
Also kommt Schwung in die Sache durch diesen Stein, den Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonter da ins Wasser geworfen haben, würdest du sagen, unterm Strich tut einer Partei, die gerade auf Wolke 7 schwebt, auch ganz gut?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal abzieht, was Cem Özdemir bei einigen auch an Ressentiments weckt, dann ist das auf jeden Fall gut für den Wettbewerb in der Partei. Das bringt ein bisschen neuen Schwung rein. Ich glaube, das heißt im Umkehrschluss nicht, dass Göring-Eckardt und Hofreiter in den letzten Jahren keinen guten Job gemacht hätten. Da wird vieles anerkannt, vieles für gut befunden. Einfach auch, dass sie die Zügel zusammengehalten haben. Aber der Wunsch, da ein bisschen frischen Drive reinzubringen, wenn ich das noch sagen darf, es ist ein widersprüchlicher Gedanke. Auf der einen Seite gibt es viele in der Fraktion, die sich zu wenig gefördert, zu wenig gesehen fühlten unter Göring-Eckardt und Hofreiter. Die hoffen jetzt, wenn es da einen Wechsel an der Fraktionsspitze gibt, dass auch die Talente in der Fraktion wieder mehr gefördert werden, wieder auch mal mehr öffentlich sichtbar werden. Ob das dann ausgerechnet unter einem Cem Özdemir als Fraktionschef gelingen könnte, der ja selber immer das Licht der Kameras sucht, das ist so ein gewisser Widerspruch und eine ganz offene Frage, die das Rennen bis zum 24. September ganz spannend macht.
Grüner Knopf und grüner Machtkampf, das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 9. September 2019. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.